So, hallo, jetzt begrüße ich euch zur zweiten Stunde des heutigen Lokalmagazins. Im Studio haben wir jetzt Gäste, nämlich vom Zimmertheater. Das sind heute wieder Michael Harnisch und Joachim Zelter.
Genau, guten Morgen. Hallo.
Mikro ist dann drauf? Gut. Sie haben Hallo gesagt. Heute wird es um das Stück gehen, Biel am See, das dieses Wochenende Uraufführung gefeiert hat im Zimmertheater Tübingen.
Genau, ganz richtig. Vergangenen Samstag war Uraufführung Biel am See. Und vielleicht ganz kleine Korrektur, Joachim Zelter, der hier neben mir sitzt, ist zwar der Autor des Stücks Biel am See, ist aber natürlich kein festes Ensemblemitglied vom Zimmertheater, ist aber dem Zimmertheater schon seit Jahren verbunden. Es gab immer wieder Uraufführungen seiner Stücke am Zimmertheater. Und was ich auch sehr schön finde, viele seiner Romane haben ihre Buchpräsentation im Zimmertheater oder im Löwen gehabt.
Genau, so ist es. Und deswegen. Und ich bin dem Theater genauso verbunden, weil ich einfach auch die Schauspieler sehr, sehr gut kenne und die Regisseure. Das heißt, wenn ich ein Stück schreibe, dann weiß ich eigentlich auch genau, wer das spielen wird und wie sie spielen werden. Und ich würde jetzt auch gar nicht auf die Idee kommen, ein Stück zu schreiben, wo 10 Schauspieler drin vorkommen, weil es ganz klar ist, dass das unspielbar wäre fürs Zimmertheater mit einem Ensemble von 4 bis 5 Schauspielern. Und von daher schreibe ich eigentlich unbewusst alle Stücke schon so, als ob ich sie eigentlich nur fürs Zimmertheater schreiben würde.
Das ist schön zu hören.
Das, wie viel das Stück war das jetzt eigentlich schon, was im Zimmertheater Uhr aufgeführt wurde? Habt ihr da eine Zahl im Kopf?
Ich glaube so 5 oder 6. Das erste Stück heißt Alpha Park, das war so vor 7 Jahren oder 8 Jahren. Dann kam Tod in Tübingen, das war Sommertheater hinter der Stiftskirche. Mhm. Dann kam Professor Lier, dann kam Die Liebhaberin, das ist quasi eine dramatische Fassung von meinem Roman Die Liebhaberin. Und dann kam noch
Tier mit 3 Buchstaben,
ja. Also ich habe es gar nicht mitgezählt, vielleicht 5, ja.
Das 6. Stück jetzt.
Okay, ja, dann steigen wir jetzt langsam mal beim Stück ein. Also es handelt sich um eine Komödie und wir haben 3 Schauspieler in dem Stück. Wollt ihr was zur Komödienform sagen? Warum wurde das eine Komödie?
Ich greife mal vielleicht ein bisschen ein. Es ist, natürlich kann man es als Komödie bezeichnen. Es ist eher eine Tragikomödie. Und wenn man vielleicht am ehesten einen Gattungsbegriff nehmen würde, dann würde ich es eher als Satire bezeichnen. Ich weiß nicht, ob du mir da jetzt böse bist, Joachim, wenn ich das so mache, aber es zeigt einfach, es ist eine Satire auf den Kunstmarkt, den Kunstbetrieb. Und ja, das wäre mein Gattungsbegriff.
Gott, mein Gattung, ja, also das hat natürlich satirische Elemente. Also sagen wir im weitesten Sinne ist Komik der allgemeine Begriff und jetzt gibt es verschiedene Unterkategorien der Komik. Und Satire bedeutet halt, dass man so gesellschaftlichen Verhältnissen, die nicht stimmig sind, so den Spiegel vorhält. Aber aus meiner Sicht, als ich das geschrieben habe, weil da natürlich auch eine große persönliche Betroffenheit da ist, ist es auch eine Groteske oder was sehr, sehr Absurdes. Und absurd bedeutet eigentlich, wenn was überhaupt nicht mehr stimmig ist. Und es kommt vielleicht bei mir hinzu, dass ich ganz stark von furchtbaren Autoren sozialisiert wurde, wie Beckett und Pinter, die heute gar nicht mehr gespielt werden. Und aus dieser Ecke komme ich. Und ja, es hat satirische Elemente, aber auch groteske und absurde Elemente. Ich weiß nicht, ob du damit einverstanden
absolut,
bist.
Absolut einverstanden.
Du hast gerade erwähnt, es geht um den Kunstmarkt, es geht um den Beruf als Künstler und auch um den Erfolg von Künstlern. Können wir das genau, vielleicht ein bisschen genauer nochmal erzählen? Um was geht es konkret?
Soll ich das sagen? Du kannst mich ja unterbrechen, wenn ich es
genau,
falsch sage. Also dann ist so, es ist einfach ein bildender Künstler, Richard Gonter, der eigentlich so ganz gut arbeitet und im Geschäft ist. Und der bekommt eines Tages einen Brief von einem Juror. In dem Brief steht drin, vielleicht erinnern Sie sich noch an mich, Sie haben vor ein paar Jahren ein Stipendium bekommen, ich war in der Jury drin und von all den eingereichten Arbeiten haben mir Ihre Arbeiten am besten gefallen. Und sowas bekommt natürlich ein Künstler oder Schriftsteller ganz selten. Ich meine, Sie bekommen vielleicht auch ganz selten irgendwie Fanpost. Wer kriegt da schon Fanpost? Und dann ist der Richard Gontert sehr aktiviert und beginnt einen Briefwechsel mit diesem Juror, der Mirandola heißt. Und dieser Juror wird immer freundlicher und bietet ihm irgendwann mal auch an die Möglichkeit, dass das einen Preis gibt, den Kunstpreis des Bieler Sees. Und er könnte doch dafür eine Arbeit einreichen. Und dann macht er das auch und das dauert aber schon 2 Jahre. Und dann ist diese Arbeit aber nicht erfülltes Kriterium, nicht, dass diese Arbeit eine Ähnlichkeit mit dem Bieler See haben muss. Denn der Preis ist ja der Kunstpreis des Bieler Sees und der Haken dran ist, diese Kunstwerke müssen irgendeinen Bezug zu diesem Bieler See haben. Und dieser Kunstpreis ist mit 50.000 Schweizer Franken dotiert und es wird immer während dieses Stückes immer deutlicher, wenn man diesen Preis bekommt, hat man den Durchbruch geschafft und dann ist man wirklich ein gefeierter Künstler. Das geht ja nicht nur um das Geld, sondern auch um diese symbolische Bedeutung von so einem Preis. Und dann fängt er wirklich an, dieser Künstler so nach 2-3 Jahren sich immer mehr mit diesem absurden See zu beschäftigen, also Kunstwerke zu schaffen, die irgendeinen Bezug haben zu dem See. Und jedes Mal, weil dieser Preis alle 2 Jahre vergeben wird, ist er immer ganz nah dran, aber scheitert immer, weil der Bezug vielleicht doch nicht ganz deutlich genug ist oder dann ist er wieder zu deutlich. Also immer ist irgendein Haken da und so verrennt sich dieser bildende Künstler Richard Gontard immer mehr in diese Wahnidee, nicht nur diesen Preis zu bekommen, sondern was noch viel schlimmer ist, in diese Wahnidee Bieler See. Also er träumt nachts von diesem See, er spricht nachts diesen See, er malt Bilder über diesen See und das Ende will ich gar nicht verraten, aber es ist einfach ein Stück über so eine Verführung und wie ein Mensch, der verführt wird durch diese Idee eines Preises, sich immer mehr verrennt in eine groteske Auswegslosigkeiten, einen individuellen Wahnwitz, fast eine Art der Geisteskrankheit am Ende.
Auf der anderen Seite hat das Stück auch noch eine private Ebene, nenne ich es jetzt mal, nämlich Richard Gontard hat eine Frau, Lucia, und Lucia begleitet natürlich diesen Prozess, den Richard da durchmacht, also mit diesen Auf und Abs, mit diesen Bewerbungen für den Bieler See Kunstpreis. Und Lucia ist die Figur, die sich, glaube ich, am meisten innerhalb des Stücks auch verändert. Denn am Anfang ist sie auch ähnlich wie Richard eigentlich sehr verführbar, lässt sich eben auch auf dieses Spiel mit dem See Kunstpreis ein. Aber es kommt dann auch dazu, dass eben Lucia mit diesen Auf und Abs irgendwann auch sich weiterentwickelt und zum Gegenpart wird, zum Gegenpol wird. Und auch hier verrate ich nicht das Ende, wie das ausgeht, aber eben, dass eben auch die private Beziehung unter diesem Streben nach dem Kunstpreis des Bieler Sees eben leidet.
Ja, und der Name Lucia schon viel sagen, das kommt vom lateinischen Lux, Licht, also sie ist so quasi so eine Instanz der Erkenntnis, also dass die schneller durchschaut, was das eigentlich für, wie der Künstler sich selber immer mehr verrät und sich selber ad absurdum führt. Der Künstler merkt es gar nicht. Und ja, sollen wir noch mehr dazu sagen oder erstmal eine Pause machen?
Nee, das war ja schon ganz schön ordentlich Information. Also da kann man einiges ziehen. Biel am See ist ja tatsächlich ein realer Ort. Also gibt es denn den Kunstpreis tatsächlich auch? Oder
also eigentlich habe ich mir das alles ausgedacht. Also ich war halt als Kind mal am Bieler See und ich habe den nur deswegen gewählt, weil der Name so grotesk ist. Man kann schöne Wortspiele machen wie beliebig und Beil, Biel. Beil ist ein Anagramm von Biel und Biel von Beil. Und man kann
und dann und Lieb.
Lieb, genau. Also man kann sehr gut... Also Starnberger See wäre jetzt einfach so phonetisch nicht so gut, da kann man nicht so gut rhythmisieren, den Kunstpreis des Starnberger Sees wäre nicht so gut wie der Bieler See. Und das ist auch das Wort, was am häufigsten gesprochen wird, also wenn man im Stück ist, träumt man nachts vom Bieler See. Und den habe ich mir einfach ausgewählt, deine Frage war ja, ob es diesen Preis wirklich gibt. Und als das Stück dann fertig war, hat man mich darauf aufmerksam gemacht, es gibt wirklich einen Kunstpreis des Bieler Sees und das habe ich überhaupt nicht gewusst. Und da war ich dann ziemlich, meistens folgt die Realität der Literatur und nicht umgekehrt.
Ja, mir ist es auch erst später aufgefallen. Ich habe dann auch mal schon während der Probenarbeit recherchiert und auch festgestellt, dass es da eben einen Kunstpreis gibt. Aber das Lustige war, wir hatten auch am Samstag, der Herr musste leider direkt nach der Vorstellung gehen. Wir hatten einen Gast aus Biel in der Vorstellung. Ich weiß nicht gar nicht, ob du das mitgekriegt hast.
Vage, ja. Also haben wir, also interessant, es waren einige Schweizer im Publikum, eine aus Basel, dann auch ein Schweizer, der schon seit vielen Jahren in Tübingen lebt. Und interessanterweise haben sogar die Schweizer am stärksten reagiert auf manche Signalwörter.
Genau. Signalwörter inwiefern?
Ja, also zum Beispiel die Schweizer Fahne, die gezeigt wurde, oder Taschenmesser oder auch so Rückkommensantrag, das sind ja auch so ein paar Schweizer Wörter wie Rückkommensantrag, was es bei uns nicht gibt als Wort, aber in der Schweiz ist das ein etabliertes Wort. Und ich habe dann schon einige Schweizer, die ich kenne, beobachtet und immer gesehen, wie reagieren die jetzt auf diese Passage.
Weil auf der anderen Seite ist natürlich, wenn man diesen Ort Biel nimmt und auch so, wenn man davon ausgeht, dass es ein fiktiver Kunstpreis ist und natürlich ist es ein konkreter Ort und der Schweizer könnte sich dann natürlich doch durchaus in seinem Nationalbewusstsein etwas angegriffen fühlen, dass das gerade ein Schweizer Ort ist, der eben dafür den Kunstpreis gewählt wird. Aber da war die Reaktion, dass es eigentlich, also was ich mitbekommen habe, dass es eigentlich keine für keine großen Ärgernisse gesorgt hat.
Nein, also die Schweiz und dieser Bieler See wirkt in diesem Stück so ein bisschen wie so eine Art Himmelreich. Also auch das Wetter ist da viel besser am Bieler See, da wachsen Palmen, Rubinien, das weiß ich gar nicht, ob da wirklich Palmen wachsen, aber es hat so die Idee, es gibt ja auch in Amerika in der Literatur diese Idee des American Dream. Und so ein Stück wie Death of a Salesman, Tod eines Handlungsreisenden, da geht es natürlich auch um diesen Traum, dass er endlich Erfolg hat, dieser Handlungsreisende. Und am Ende stirbt dieser Handlungsreisende und seine Söhne sagen am Grab, he had just the wrong dreams, all wrong. Und sein Wissen ist es auch in diesem Stück Biel am See so, dass Biel ein Traum ist, eine Art Schweizer Traum, kein American Dream, sondern a Swiss Dream. Und das hat natürlich schon eher was Komisches, weil die Schweiz sehr klein ist und wenn man da jetzt von einem Schweizer Traum redet, hat es nicht diese Strahlkraft eines American Dream, aber genau damit spielen wir. Und das, ja.
Naja, und aus der anderen Seite ist die Schweiz natürlich auch irgendwie schon was Besonderes in Europa. Also sie gehört nicht zur EU, der neutrale Staat, aber auch der Staat des Geldes, wo eben die Reichen ihr Geld hinbringen, dann natürlich auch so dieses, ja, die Eidgenossenschaft und eben es eben dieses, auf der einen Seite dieses vermittelte Bild einer, ja, tiefen Demokratie, die da eigentlich stattfinden soll. Auf der anderen Seite, gerade eben auch, wenn man dann eben guckt, wie die Geschichte mit Richard Gontard so, dass es eben doch auch alles sehr manipulierbar ist und eben nicht so, ja, nicht so in geregelten Bahnen verläuft, wie es vielleicht verlaufen sollte.
Ja, also in der Literatur ist die Schweiz immer wieder so ein Thema. Also in der englischen Literatur gibt es ein Stück von Tom Stoppard, Travesties, und das spielt während des Ersten Weltkrieges und damals war halt auch die Schweiz so eine, in dem europäischen Orkan, des europäischen Grauens des Ersten Weltkrieges, war die Schweiz der Ort, wo kein Krieg war. Also auch diese Neutralität damals in beiden Weltkriegen hat natürlich dann so die Schweiz wie ein sicherer Hafen, wo alles irgendwie anders und besser ist. Und dann kommt noch hinzu, jetzt habe ich schon vergessen, was ich sagen wollte. Aber
ergänzend dazu natürlich auch die Schweiz immer als Zufluchtsort, Refugium für Künstler, eben gerade während der beiden Weltkriege. Also Travesties, weil du es gerade erwähnt hast, da geht es ja darum, dass unter anderem dann eben die Dada-Leute nach Zürich kommen.
Oder Lenin.
Oder Lenin, genau.
Und Joyce hat da gelebt und das ist ein sehr, sehr schönes Stück. Was ich noch sagen, genau, was ich sagen wollte, ich habe mir auch überlegt, den See völlig zu erfinden, also irgendwie einen Bubelsee, den es gar nicht gibt, und habe auch damit versucht zu arbeiten, aber dann habe ich gedacht, es ist einfach besser, einen real existierenden See zu haben. Das ist einfach unterm Strich besser.
Da ist ein Mythos dahinter.
Ja, ein Mythos. Also dieser See hat natürlich irgendwas, was auch noch wichtig ist, Richard Gontard geht überhaupt nie zu dem See. Er beschäftigt sich über 10 Jahre.
Das finde ich auch ein wunderbar absurdes Detail. Ja.
Er beschäftigt sich die ganze Zeit mit dem See, er malt ihn auch, aber nur über eine Webcam, weil er auch gar nicht das Geld hat, da hinzureisen, weil die Schweiz ist ja auch sehr teuer und ein armer Künstler hat gar nicht die Möglichkeiten, da hinzureisen. Einmal reist er nach Bern, da geht es dann um einen Vortrag, den er halten soll, aber jemand anders. Und da hat er eigentlich gar nicht das Geld dazu. Und er muss dann in seinem klapprigen VW-Bus übernachten und er hat noch nicht mal das Geld, um das Auto auszulösen im Parkhaus. Und er gerät dann irgendwie in seine Eile in eine Schweizer Parkschranke und fängt dann an zu bluten und robbt dann wie ein geschlagener Krieger wieder zurück nach Deutschland. Aber an den Bieler See kommt er überhaupt nie hin und er beschäftigt sich aber den See. Und das hat dann durchaus auch eine religiöse Dimension, dass man sich mit etwas beschäftigt oder auf etwas hinarbeitet, was sinnlich gar nicht präsent ist. Also dass alle großen Weltreligionen beschäftigen sich genau damit, eine Erlösung, ein Paradies, ein Himmelreich, was ja empirisch gar nicht präsent ist in unserer Welt, aber auf das man vielleicht hinarbeitet oder hinhofft. Und insofern hat das Stück durchaus auch so eine religiöse Thematik, unterschwellig.
Ja, du hattest es mal in einem Vorgespräch auch als Monomanie bezeichnet, eben dieses, sich nur auf einen Punkt zu fixieren, nur auf eine Sache zu fixieren, dass etwas in den Mittelpunkt rückt, was eigentlich gar nicht fassbar ist, was irgendwie auch irreal ist, also das Bild des Sees eben hier, und dass auch auf der anderen Seite eben auch eben für Richard dieser See plötzlich sowas Einnehmendes hat und es gibt nur noch diesen See und nur noch die Beschäftigung mit diesem See und dann eben das Absurde daran, dass man eben gar nicht erstmal sich diesen See anguckt, sondern das über eine Webcam, also wieder durch ein Medium, das eigentlich zwar die Realität abbildet, aber auf der anderen Seite eben wieder nicht greifbar ist. Die Webcam ist ja auch wieder nur ein Bild von diesem See, das heißt auch eben diese wirkliche Beschäftigung mit dem konkreten Begriff, mal dahin zu fahren, vielleicht in das Wasser zu greifen oder in diesem See zu schwimmen, an diesem See spazieren zu gehen, das hat gar keine Bedeutung für Richard Gontard, sondern
es kommt ihm nicht mal im geringsten in den Sinn.
Ja, es kommt also aus mehreren Gründen, weil er einfach erstens das Geld nicht hat und weil er als Künstler so in der Tretmühle ist zu arbeiten, dass er gar nicht auch die Zeit hätte. Also um da hinzufahren, müsste man ihm erstmal diesen Preis geben, weil ein Preis hätte genau die Funktion, einen Künstler ein bisschen zu entlasten, dass er mal ein Jahr leben kann von was und dann hätte er den Spielraum. Wobei ich bin mir sicher, wenn er jetzt da extra hingefahren wäre, ein paar Monate, hätte sich ein Hotel einquartiert und hätte sich da vor Ort beschäftigt, hätte er den Preis auch nicht bekommen, weil die das habe ich ja schon verraten. Nein, teilweise. Aber die Botschaft ist natürlich schon auch diese völlige Vergeblichkeit, ja, dass man immer wieder versucht und egal welche Schritte er unternommen hätte, er würde diesen Preis nicht so ohne weiteres bekommen. Von daher hat er sogar recht gehabt, erst gar nicht dahin zu fahren.
So, ihr seid immer noch auf der Wüstenwelle im Lokalmagazin, die zweite Stunde. Wir haben heute den Autor und Intendanten vom Zimmertheater hier und wir sprechen über das neue Stück Biel am See. Eine Komödie oder eine Satire, wie man möchte. So, wo waren wir gerade? Wollt ihr wieder einsteigen? Also, wir haben da über den Inhalt des Stücks gesprochen, über die über Richard, den Künstler, der den Bieler Seepreis versprochen bekommt und einfach nicht erhält.
Und je weniger er ihn erhält, umso fanatischer wird er, umso mehr versucht er, diesen Preis zu bekommen. Er vernachlässigt all seine anderen Pflichten oder Möglichkeiten. Er könnte ja in der Zwischenzeit andere Plastiken machen oder sich frei machen von dem See, aber stattdessen verfällt er immer mehr vom See. Und der Literatur gibt es das Motiv der Vergiftung. Also dass zum Beispiel Dorian Gray wird vergiftet von einem Buch, dem gelben Kuchen, und fängt dann an, sein Leben auch sehr zu verändern. Und mein Held wird quasi auch vergiftet von einem See. Das ist also eine Umkehrung eines klassischen Motivs, weil normalerweise ja Menschen Seen vergiften mit ihren Abfällen. Und hier wird ein Künstler von einem See vergiftet in psychologischer Hinsicht.
Naja, und wie bei Dorian Gray gibt es auch hier so eine Art Verführer,
genau,
der natürlich dazu erstmal Richard auf den Gedanken bringt.
Mephistophelisches.
Genau, unbedingt. Genau, ja. Das ist so mein Konzept gewesen. Oder, mhm, oder wie Lord Henry, wie du
ja gesagt. Genau, eben. Ja. Und der Verführer in Biel am See heißt Della Mirandola. Und da gibt's, Joachim, da gibt es eine ganz lustige Vorlage für diesen Namen, der eigentlich aber genau das Gegenteil davon aussagt. Also Pico della Mirandola, vielleicht erzählst du kurz ein bisschen?
Mirandola ist einer der großen Renaissance-Philosophen. Ohne Mirandola gäbe es keine Renaissance, weil die hat ein Buch geschrieben mit dem Titel Die Würde des Menschen. Die war damals ja noch gar nicht so etabliert. Man dachte, der Mensch ist eigentlich sehr unwürdig und er hat dann quasi unsere moderne Menschenwürde erfunden. Und das aber ganz stark in Metaphern, dass der Mensch ein Künstler ist und sich selber machen kann und formen kann. Be thyself, sei dich selber, fashion thyself, self-fashioning. Das heißt, er steht so für diesen Renaissance-Optimismus der Kunst. Es kommt natürlich hinzu, dass ich aber unbedingt auch einen italienischen Namen brauchte, der sehr lautmalerisch ist, weil wenn der Name zum ersten Mal auf der Bühne gesprochen wird, wie heißt denn der? Mirandola. Wie bitte? Della Mirandola. Also damit hat man natürlich auch schon einen guten Bühneneffekt. Also es ist natürlich besser, als wenn er Herr Schmidt heißen würde oder so. Und deswegen ist es also nicht nur diese konzeptionellen Überlegungen, der Philosoph aus der Renaissance, sondern auch so phonetische Erwägungen. Das ist halt eine.
Ja, nee, ich fand es halt nur einfach sehr, sehr spannend, dass Pico della Mirandola, wie du ja gerade gesagt hast, eben die Würde des Menschen in den Raum stellt, einführt und dass Richard ja genau diese Würde in dem Stück dann wiederum verliert oder aufgibt, unbedingt, immer mehr aufgibt, um eben diesen Preis zu erlangen. Und dass zwar Fabio della Mirandola, also wie die Figur dann in Biel am See heißt, zwar diese Namensgleichheit hat, aber eben dadurch, dass es eben diese Mephisto-Figur ist, diese Verführerfigur ist, eben aber genau eben dazu führt, dass eben Richard diese Würde nicht erlangen kann oder die Würde immer mehr verliert, seine Menschenwürde, seine Menschlichkeit auch eigentlich im Umgang mit anderen Menschen. Das ist ja auch das Spannende daran.
Unbedingt, ja, also er verliert sich immer mehr, weil er hat, die Menschenwürde ist ja ein utopisches Projekt und es gibt viele utopische Projekte, die die Menschheit versucht hat zu realisieren und manchmal sind auch utopische Projekte gescheitert, weil man Mittel einsetzt, die dann am Ende diese Ziele völlig pervertieren, also siehe Stalinismus oder real existierender Sozialismus, das sind ja alles gescheiterte utopische Projekte und so scheitert auch dieses Kunstprojekt oder dieses Individuationsprojekt von Richard, dass er halt immer mehr, je mehr er sich mit diesem Preis beschäftigt, dann seine Würde und seine Autonomie und seine Unabhängigkeit als Künstler verliert.
Also insofern ist natürlich der Begriff des Scheiterns, der spielt natürlich auch eine ganz klare Rolle innerhalb des Stückes und ich glaube, das ist auch wiederum eine Ebene, die dann auch weiterführt. Also, dass eben Biel am See nicht nur eben ein Stück über den Kunstmarkt ist, über den Künstler, sondern das sind natürlich Aspekte, wo jeder von uns auch andocken kann, wo jeder natürlich konfrontiert ist mit dem eigenen Scheitern, mit dem eigenen Streben nach Erfolg. Was möchte man in sein Leben holen? Und insofern ist das Stück natürlich auch eine schöne Metapher für ja, unser eigenes Dasein, finde ich.
Genau, also das war auch mein Anliegen. Also jeder hat sein Biel, nicht nur Künstler, sondern auch Schriftsteller oder Bäcker oder wie jeder versucht irgendeinen Erfolg oder eine Anerkennung zu bekommen oder viele versuchen das und macht sich dadurch natürlich sehr abhängig von äußeren Kräften, die man gar nicht kontrollieren kann. Und ja, das ist dann...
Spielen da auch persönliche Erfahrungen mit rein? Kann ich das so fragen?
Ja, klar. Ja, sehr viele. Also klar, das ist genau so. Auch im Literaturbetrieb geht es ja auch um Preise. Und es ist eben so, dass Künstler und Schriftsteller und häufig auch Schauspieler, wenn sie kein festes Engagement haben, natürlich in einer sehr prekären Situation sind und sehr davon abhängig sind, von außen Anerkennung zu bekommen, Engagements zu bekommen oder eben auch Preise. Und in der Literatur ist es zum Beispiel so, würde ich jetzt den Büchnerpreis bekommen, der ist, glaube ich, mit 40.000 Euro dotiert, dann wäre ich quasi innerhalb von 10 Minuten ein anderer Mensch. Also nicht von meinem subjektiven Empfinden, sondern die ganze Wahrnehmung wäre eine ganz andere. Also Preise haben nicht nur die Bedeutung, dass es eine materielle Möglichkeit ist, mal ein Jahr in Ruhe zu arbeiten, sondern es hat eben auch diesen symbolischen Kapitalwert, der überhaupt erst Künstler zu Künstlern macht. Also das ist natürlich schon sehr real und
also nur realistisch. Wenn man jetzt mal das Beispiel des Büchnerpreises nimmt, dann kann man ja auch sehen, ein Büchnerpreisautor, plötzlich steigen die Auflagen seiner Werke, die Werke verkaufen sich allein, was da eben, wie Joachim gesagt hat, ein Kapitalwert plötzlich eine Rolle spielt, dass eben plötzlich auch eben die Bücher neu aufgelegt werden müssen oder neu aufgelegt werden. Dann kommen dann natürlich auch, wenn man dann guckt in den Buchhandlungen, steht dann plötzlich, ist da so ein Aufkleber auf dem Buch drauf, Büchnerpreisträger 2016 oder ähnliches. Also, dass da plötzlich eben auch so ein Preis einen Künstler ganz anders beeinflussen kann, plötzlich diesem Künstler eben auch eine ganz andere Biografie eigentlich gibt. Und eigentlich auch den Künstler auch so ein bisschen, wie du gesagt hast, zu was anderem macht, weil plötzlich eben das Werk eine ganz andere Rezeption erfährt oder eine ganz andere Aufmerksamkeit erfährt. Und darum geht es ja auch in Biel am See eben, das wird ja auch verhandelt. Was ist die Rezeption eines Künstlers? Was macht einen Künstler aus? Ist es wirklich der Erfolg, der Preis, die Ausstellung dort, die Ausstellung da? Oder ist es wirklich das mit sich selbst zufrieden sein, mit seinem Schaffen zufrieden sein?
Ja. Also das ist genau der Punkt. Es gibt immer in dem Leben jedes Künstlers oder Schriftstellers oder auch Schauspielers so eine Art biografische Wasserscheide. Das bis zu einem bestimmten Punkt findet man das alles schlecht oder nichtssagend. Und plötzlich kommt eine riesen äußere Anerkennung und dann kippt es plötzlich um ins Positive. Also plötzlich ist gut, was vorher schlecht war. Plötzlich ist Kunst, was vorher keine Kunst war. Plötzlich machen Ausstellungsbesucher Verbeugungen und schlagen die Hacken zusammen. Plötzlich bekommt man, wenn man einen Preis bekommt, bekommt man gleich einen zweiten Preis und einen dritten Preis, weil wir leben ja in total autoritären Verhältnissen. Also wir lassen häufig die eigenen Empfindungen gar nicht zu, dass wir selber eine Entscheidung fällen, ob wir das gut finden oder nicht, ob uns das Buch gefällt oder nicht, ob wir mit einem Bild was anfangen können oder nicht, sondern wir schauen quasi in den Prospekt, der hat schon drei Preise bekommen, ja, dann muss es ja wohl gut sein. Das heißt, dieser Kunstbetrieb hat auch was sehr Hierarchisches und Katholisches, so wie in der katholischen Kirche quasi päpstliche Instanzen entscheiden, was moralisch ist und was nicht. So gibt es natürlich auch Literaturpäpste und Kulturpäpste, die sagen, das ist Kunst, und dann wird es nach unten delegiert und die Kunstbesucher oder die Besucher von Ausstellungen sind dann quasi gutgläubig ausführend, die dann brav nicken und sagen, ja, dann muss es ja wohl Kunst sein. Und genau darüber macht sich diese Komödie oder Satire, also da ist es dann auch sehr stark Satire, sich eben darüber lustig zu machen, über diese Gutgläubigkeit und diesen Autoritarismus, der da herrscht, weil Kunst müsste eigentlich genau das Gegenteil sein. Sie muss eigentlich anti-autoritär und subversiv und riskant sein und muss sich eigentlich auch losmachen von der bloßen Idee von Preisen oder Anerkennung. Dann ist man eigentlich schon fast kein Künstler mehr.
Ja, ein geflügelter Satz im Stück ist ja auch, kann denn das Kunst sein? Ja, das kann, glaube ich, so sinngemäß.
Ja, es ist Kunst. Ja. Ich sage genau, warum das Kunst ist. Das ist nämlich Kunst, weil es Kunst ist.
Und, so, das ist jetzt Professor Della Mirandola. Ja.
Genau.
Und das gibt dann eben auch, wie du gerade schon geschildert hast, diese Selbstrückbestätigung, diese Rückmeldung an Richard wieder zurück, der zum ersten Mal sich ernst genommen fühlt in seiner Kunst und in seinem Schaffen und jetzt versucht, noch mehr davon zu bekommen und diese Verheißung des Kunstpreises eben zu erhalten.
Naja, aber ich glaube gar nicht mal, dass es nur diese eine Aussage ist, die, glaube ich, ihm bestätigt. Weil eigentlich ist er ja ganz zufrieden in seiner Welt als Künstler zu Beginn des Stückes. Also er arbeitet für sich hin und er ist eigentlich auch gut beschäftigt mit seiner Arbeit. Der erste Brief von Della Mirandola bei Richard ankommt, da möchte er eigentlich gar nicht wirklich antworten. Es ist mehr so, dass er dazu gezwungen wird zu antworten. Also Lucia, seine Frau, sagt, oh, da musst du doch jetzt antworten, da musst du Dankeschön sagen. Und dann setzt Richard so ein paar Zeilen auf und dann mischt sich Lucia ein, aber dann schreibt doch herzlichen Dank statt nur Dankeschön und schreibt doch ein bisschen mehr. Und erst daraus entwickelt sich dann eben dieser Teufelskreis, dass eben dann Brief auf Brief, Antwort an Antwort und immer weiter geht. Und plötzlich werden die Briefe immer länger und immer persönlicher. Auf der anderen Seite haben sie dann auch immer weniger mit Kunst zu tun. Also es wird immer nur noch dieses hehre Bild dieses Kunstpreises in den Raum gestellt, aber die wirkliche Auseinandersetzung mit Kunst zwischen Della Mirandola und Richard, die findet nicht mehr statt. Und das finde ich auch das Erstaunliche daran, ja, an diesem Briefwechsel.
Also Briefwechsel ist auch ein wichtiges Stichwort, weil da kommen wir jetzt zu der Ästhetik des Stückes und der Inszenierung. Es gibt natürlich Briefromane, aber eigentlich keine Brieftheaterstücke, glaube ich. Und so, das könnte vielleicht sogar das erste Brieftheaterstück in der, ich meine, du kennst dich da sicher viel besser aus mit der Theatergeschichte.
Ja, ich überlege gerade, aber mir fällt so auch
und
spontan nichts
ein. Es fliegen Briefe.
Es fliegen Briefe und es wird ja der Mirandola, der ist ja eigentlich nie wirklich auf der Bühne, sondern das sind ja alles briefliche Korrespondenzen, aber zugleich taucht er natürlich immer wieder in der Sprache der Bühne aus dem Nichts auf. Also man weiß gar nicht, sitzt er jetzt wirklich mit am Mittagstisch oder beim Frühstück von den beiden. Dann kommt halt ein Brief, aber irgendwann kommt der Brief nicht mehr als Kuvert rein, sondern steht einfach Mirandola daneben. Das heißt, so Fiktion und Realität löst sich immer mehr auf. Und es gibt auch durchaus als ich das selber geschrieben habe, hatte ich diese Deutungsidee, dass es diesen Mirandola vielleicht gar nicht gibt am Ende. Ein Künstler auch sich in eine Wahnidee, dass diese Wahnidee so weit geht, dass man sich so jemanden auch ausdenkt. Und das wäre durchaus auch eine mögliche Deutung.
Okay. Also, nur um jetzt nochmal zu ergänzen, das ist natürlich schon durchaus dialogisch, aber wie eben Joachim gerade ergänzt hat, dass eben dann Figuren plötzlich aus dem Nichts auftauchen, im Raum sind und auch diesen Raum plötzlich einnehmen. Das ist vielleicht auch das Besondere dann auch der Inszenierung, dass eben Della Mirandola plötzlich einen Raum einnimmt innerhalb der Zimmertheaterbühne, der eigentlich zunächst mal als Raum von Richard und Lucia definiert war und plötzlich aber auch nicht mehr diesen Raum verlässt und plötzlich immer präsent ist und dann doch wieder verschwindet und dann wieder ja fast mephistohaft plötzlich wieder auftaucht, im Raum steht und wieder eine neue Verführung im Raum steht, wieder diesen See in den Raum wirft, wieder diesen Preis in Aussicht stellt. Und das, finde ich, hat der Regisseur und die Bühnenbildnerin, also Regisseur Axel Krause, Bühnenbildner Rodilia Baljun, haben es auch sehr schön gelöst, indem sie auch eben Elemente, eigentlich künstlerische oder künstliche Elemente in den Raum stellen. Also es gibt immer wieder Treppenabsätze, Treppenstufen, die ganz unterschiedliche Funktionen übernehmen, die auch ein bisschen dieses Auf- und Abschildern, das Richard durchmacht.
Es gibt ja so surrealistische Gemälde, die einerseits ganz realistisch sind, aber insofern surreal, dass man über eine Treppe läuft und die führt eigentlich nicht nach oben, sondern immer nur nach unten. Oder man bleibt immer auf der, ich weiß gar nicht, wie dieser Maler heißt, aber solche...
Diese Escher-Bilder,
ja,
wo die Treppe im Kreis angeordnet ist und man eigentlich das Gefühl hat, es geht hoch, es geht runter, aber man kommt nie an.
Genau, und so ähnlich ist dieses Bühnenbild und es ist die ganze Inszenierung ist natürlich, setzt von vornherein oft auch auf was sehr Surreales und Traumhaftes und Albtraumhaftes und es zeigt eben auch genau diese Schwebe. Gibt es überhaupt diesen Mirandola? Ja oder nein? Oder plötzlich ist er im Wohnzimmer. Also es ist gar keine Inszenierung im Sinne, dass man jetzt eine Guckkastenbühne hat, wo da jetzt ein Atelier ist mit den Schweißgeräten und dann sitzt er da und hämmert da rum, sondern es überführt quasi die Sprache des geschriebenen Stückes in eine andere Sprache, in eine Sprache des Theaters. Das ist ein ganz eindeutige Bilder des Theaters, ist eigentlich fast die Gegenveranstaltung zum Kino und zum Fernsehen.
Stilistisch hätte ich noch eine Anmerkung.
Ja.
Ich habe mich oft an Comic-Panels erinnert gefühlt. Also ein großes Comic-Panel, das ist das Atelier und da drin dann Mirandola, der erscheint in einer Ecke als kleineres Panel eingeblendet und es hatte für mich oft Comic-Ästhetik.
Comic ist
das, kann man es auch lesen, glaube ich.
Nee, daran hatten wir gar nicht so gedacht. Also für uns war es erstmal in dem Sinn wirklich so ein bisschen auch ein Pol zu setzen, der eben auch diese künstlerische Tätigkeit, die Kunst in den Raum rückt, deswegen auch ein sehr abstraktes Bühnenbild, das eben multifunktional ist, um eben auch zu verdeutlichen, was macht einen bildenden Künstler aus. Also wir haben da versucht, einfach auch diese Elemente einfach als Kunst in den Raum zu stellen und Behauptungen aufzustellen, dass so ein Element eben alles sein kann und nichts sein kann. Also die Interpretationen oder der Interpretation sind eigentlich keine Grenzen gesetzt. Und das ist eigentlich auch das Schöne an Kunst, dass man eben interpretieren kann, dass man sich eigenen Gedanken dazu machen kann, dass jeder Mensch aufgefordert ist, Kunst selbst zu rezipieren, eben sich nicht auf vorgefertigte Meinungen zu verlassen. Und das ist, finde ich, auch ganz wichtig, dass man eben seine eigene Meinung bildet, seine eigene Stellung einem zu einem Gemälde, zu einer Skulptur, aber auch zu einem Text. Und deswegen auch eben dieses multifunktionale Bühnenbild, dass man eben selbst dazu gefordert ist, eben auch mal etwas neu darin zu erkennen und eben nicht eindeutig in den Raum gestellt bekommt, okay, das ist jetzt 1:1 das Atelier von Richard Gonta, das ist jetzt 1:1 das Büro von Della Mirandola oder ähnlichen. Oder das ist jetzt Bern, weil es kommen ja auch in diesem Stück kommen immer wieder Ortswechsel vor. Also es spielt in Richards Atelier, es spielt in Bern, es spielt dann irgendwann tatsächlich doch auch in Biel. Diese vielen Ortswechsel in einem Einheitsbühnenbild darzustellen, das gelingt natürlich über solche Elemente sehr, sehr gut.
Also es war die Inszenierung war eine sehr große Herausforderung, weil eben man, also dieser Ortswechsel ist eine Herausforderung, dann diese briefliche Korrespondenz, also das erste Briefdrama oder Briefwechseldrama, könnte man sagen. Und dann ist natürlich ein Riesenproblem bei so einer Inszenierung, da ist ein bildender Künstler und wie ist der eigentlich einzuschätzen? Er muss ja irgendwie beweisen, dass er ein ernstzunehmender Künstler ist. Und wie kann man das beweisen? Eigentlich in der Realität nur durch Kunstwerke, dass man sagt, schau mal hier, das hat er gemalt und das ist doch ein tolles Bild. Aber so eine Behauptung ist auf der Bühne sicher sehr problematisch, wenn man da jetzt real existierende Kunstwerke hätte, um dem Publikum zu zeigen, schau hier, der kann ganz toll Plastik machen. Also dürfen eigentlich diese Kunstwerke, über die man redet, gar nicht real existierend vorkommen, sondern man muss eben darüber sprechen oder das ausagieren oder durch schauspielerische Leistung eben eine Haltung dazu zu entwickeln. Und dafür ist aber dann das Bühnenbild als solches ein Kunstwerk, wenn schon in dem Stück keine real existierenden Kunstwerke von Richard Gonthardt vorkommen.
So, also jetzt sind wir hier wieder im Studio bei der Wüstenwelle. In der zweiten Stunde Lokalmagazin und bei uns sind jetzt immer noch der Joachim Zelter und Michael Hanisch vom Zimmertheater. Wir sprechen über die Satire Biel am See, die dieses Wochenende angelaufen ist. So, ja, wir haben jetzt schon viel über Stück erfahren und über die Ästhetik, über die Auslegungsweisen und jetzt wollen wir vielleicht noch ein bisschen auf den biografischen Hintergrund. Also Joachim, du bist ja auch Autor, einigermaßen gefeierter Autor.
Das würde ich so nicht sagen. Also ich sehe eher den Richard als alter Ego von mir, also eher ungefeierter Autor. Aber gefeiert will ich auch gar nicht sein. Das finde ich auch sehr problematisch. Man sollte nicht gefeiert sein, sondern man sollte einfach schreiben und seinen Job machen.
Okay. Ja, du hast dich zumindest selber schon mit der Literaturszene auseinandergesetzt, was jetzt nicht die Kunstszene, wie sie im Stück behandelt ist, ist aber doch an sich vergleichbar, weil da geht es eben auch um Schaffen und um Werke und um Anerkennung in der Szene und also da hast du zum Beispiel ein Essay geschrieben. Kann man denn davon leben, über Literaturpreise als notdürftige Antwort auf die Lebensfragen der Schriftsteller?
Genau, also ein Essay kann man auf meiner Homepage lesen unter Preise, dann klicken die das immer an und denken, oh, jetzt hat er aber viele Preise, weil der Essay so lang ist, aber es ist ja eigentlich nur über einen einzigen Preis, den ich je bekommen habe und wie meine Erfahrung damit. Und ich finde, es hat ganz viele Seiten. Also wenn ein Schriftsteller einen Preis bekommt, dann ist es ja auch was sehr Positives. Es hilft ihm, er feiert vielleicht mit Freunden, aber es hat auch was Problematisches, dass man sich vielleicht auch beschämt fühlt, weil man denkt natürlich sofort an die Kollegen, die diesen Preis nicht bekommen und die genauso hart gearbeitet haben und die genauso den Preis verdient hätten und die vielleicht viel besser schreiben können. Also das hat ja auch was sehr Beschämendes. Man würde sich ja fragen, was würde eigentlich passieren, wenn Richard den Preis dann tatsächlich bekommt? Vielleicht ist das auch gar nicht so gut. Also Frau Jelinek, als sie den Nobelpreis bekommen hat, wurde sie ja eingeladen, den Nobelpreis entgegenzunehmen und sie ist da gar nicht hingegangen, weil sie einfach auch völlig gestresst und überfordert war mit dem Preis. Also insofern Schreibe ich halt im Essay, dass das auch negative Seiten hat. Man ist beschämt, dann kommt hinzu, dass man ein öffentliches Thema ist. Jeder weiß jetzt, wenn ich einen Preis bekomme, der mit 20.000 Euro dotiert ist, der hat jetzt plötzlich 20.000 Euro. Dann kommen ja vielleicht schon Anrufe von Fahrradhändlern, die mir jetzt ein Fahrrad verkaufen wollen, sagen, der hat doch jetzt Geld. Und also man wird dann auch öffentlich verhandelt. Man bekommt natürlich auch vielleicht auch wahnsinnige Kritik. Der bekommt diesen Preis, das darf ja nicht wahr sein. Von daher sind auch Preise, was sie helfen sehr, aber sie sind auch sehr problematisch. Und mein Ideal wäre eigentlich, dass es ein Grundeinkommen für alle gibt und das ist jetzt ganz unabhängig von Schriftstellern oder Künstlern. Alle Menschen sollten ein Grundeinkommen bekommen, damit sie unabhängig sind von den Märkten und unabhängig von den Preisen. Und wenn ein Mensch ein Grundeinkommen von 1.000 Euro bekommt und er nimmt dann noch einen Preis entgegen, dann kann er nicht sagen, ich nehme den entgegen, um meinen Lebensunterhalt zu sichern, sondern er nimmt den dann wirklich entgegen aus reiner Eitelkeit. Und dann hat er schon nicht mehr so eine gute Legitimation, das anzunehmen. Oder wie Thomas Bernhard mal gesagt hat, nur wenn man unter 40 Jahren alt ist und kein Geld hat, hat man überhaupt das Recht, einen Preis anzunehmen.
Bisschen hart. Okay.
Aber das ist Bernhard halt, so schreibt er.
Okay. Nein, aber du hast in diesem Essay, stellst ja auch eine kleine Utopie in den Raum, und zwar, wenn es einen Literaturpreis geben sollte, und dann nennst du diesen Literaturpreis den Oscar-Wilde-Preis.
Ja.
Den finde ich erstmal sehr schön, dass du diesen Namen wählst. Und erzähl mal ganz kurz, was für dich so ein Preis ausmachen würde.
Also erstmal, Oscar Wilde ist mein Lieblingsautor, deswegen nenne ich ihn Oscar-Wilde-Preis. Und das wäre eben ein Preis, der nicht für die aufstrebenden Autoren ist, sondern für die Untergehenden. Nicht für die Bekannten, sondern für die völlig Unbekannten. Es müsste aber auch ein Preis sein, der sehr, sehr hoch dotiert ist. Nicht, dass der Schriftsteller jetzt viel Geld bekommt, sondern dass er durch diese hohe Dotierung auch eine maximale Aufmerksamkeit bekommt. Und das wäre wirklich ein Preis, wo man genau das Verborgene entdeckt und nicht das Bekannte nochmal weiter fördert. Weil in Literatur oder Kunst geht es auch um die Entdeckung und nicht nur um das Stabilisieren dessen, was schon da ist. Und das wäre der Oscar-Wilde-Preis. Es wäre also für die Untergehenden, für die Verkannten, für die schwierigen Künstler oder Autoren, und er müsste sehr hoch dotiert sein, und ich würde gerne diesen Preis an ganz viele Kollegen von mir geben, die ihn im höchsten Maße verdient hätten. Und
die untergehen.
Ja, wir gehen alle unter irgendwie. Also das ist wirklich so, dass das ein sehr, sehr schwerer Beruf ist. Und der hat, deswegen hat mich diese Inszenierung auch sehr persönlich berührt, als ich Robert in der Rolle von Richard gesehen habe, dass dieser Existenzkampf, den er da auf der Bühne führt, und man merkt ja auch am Ende, dass er eigentlich fast nur noch in der Horizontalen ist. Der steht gar nicht mehr aufrecht, der kriecht da nur noch über die Bühne. Und das ist schon so auch ein bisschen das Bild, was viele Autoren oder auch bildende Künstler abgeben. Also auch eine sehr, sehr prekäre und verzweifelte Existenz. Und für diese Menschen muss es einen Oscar-Wilde-Preis geben. Viele Oscar-Wilde-Preise.
Okay. Ja, also das klingt auch ein bisschen noch so nach Selbstreflexion und Verarbeitung dann in dem Stück. Also du hast gerade angesprochen, ja. ist es sinnvoll, dass ihr den Preis überhaupt bekommt?
Ja. Genau, also weil das hat auch eben eine andere Seite. Also Oscar Wilde, wenn wir schon bei Oscar Wilde sind, hat man gesagt, es gibt zwei Tragödien im Leben. Wenn man nicht das bekommt, was man unbedingt haben will, und die zweite Tragödie ist, wenn man dann das tatsächlich bekommt, was man unbedingt haben will. Und das zweite ist bei weitem die schlimmere Tragödie. Also wenn man etwas nicht bekommt, dann bist du irgendwie auch in einer ständig seienden Spannkraft. Also der Vorteil bei Richard ist natürlich, dass er, weil er den Preis nie bekommt, ja immer weitermachen muss. Und das eines der Schlussideen dieses Stückes ist, mit jedem Preis, den ich nicht bekomme, muss ich mich nochmal mir steigern und noch besser werden. Also insofern ist dieser Hunger die Nichterfüllung von so einem Wunsch nach einem Preis vielleicht auch ein Vorteil. Aber es ist natürlich auch ein Riesenproblem, wenn ein Mensch völlig diesen Preis verfällt. Man sollte sich eigentlich unabhängig machen von der Idee, ich brauche jetzt unbedingt einen Preis. Also ich kenne tatsächlich Schriftsteller, die sind wohl situiert und bekommen eine gute Rente und sagen, aber ich will jetzt endlich mal einen Preis haben. Ich will jetzt einen Preis haben. Und das ist ja eher so eine Eitelkeit. Und diese Eitelkeit sollten wir abstreifen und lieber versuchen, als Künstler oder Schriftsteller unseren Job zu machen und so gut wie möglich zu schreiben oder Kunstwerke herzustellen.
Ja, nicht nur als Künstler, sondern das ist wiederum auch eine Ebene, die uns alle ja betrifft. Also vollkommen unabhängig, ob wir jetzt Schriftsteller oder Theatermacher oder Schauspieler oder bildende Künstler sind. Genau dieses Spannungsverhältnis, eben das Streben nach etwas, sei es jetzt eben ein Preis oder auch einfach ganz im Alltag Kleinigkeiten, nach denen man streben soll, da ist das Stück einfach auch eine schöne Metapher, wie uns eben so ein Spannungsverhältnis eigentlich auch aufrechterhält, als Menschen aufrechterhält und uns auch immer wieder schöne Elemente oder schöne Erlebnisse im Leben schenkt. Also ich würde da wirklich auch einen ganz weiten Bogen schlagen, eben nicht nur eben den Kunstmarkt betreffend, sondern auch wirklich kleine alltägliche Dinge betreffen. Das sind ja oft die kleinen Dinge, die uns dann auch wieder Freude bereiten und die es dann weiter vorantreiben und die uns dann auch wieder bestätigen in etwas.
Kann ich nur zustimmen. Ich bin genau aus diesem Grund ein leidenschaftlicher Rennradfahrer, weil wenn man da den Berg hochkommt, gibt es keinen Preis, ist total anstrengend, aber irgendwie denkt man, naja, es ist wenigstens ehrlich so, der Berg gibt mir genau das zurück, was ich ihm gebe und damit ist es gut irgendwie und deswegen sitze ich fast jeden Tag 3 Stunden auf dem Rennrad.
Okay. Dann möchte ich gerne nochmal ins Konkrete zurück, ins Stück und in die Inszenierung. Ihr baut ja Lucia, die Frau von Richard, ziemlich zu. Also da werden diese Treppen aus Holz, diese treppenstufenartigen Blöcke genommen und sie wird dann zugebaut in ihrer Werkstatt und da werden, es wird gebaut. Richard baut an Preis, wie sagt man?
Skulpturen, seetauglichen Skulpturen.
Genau, er versucht Brückenköpfe zu machen. Gewaltige, genau. Die 5 Meter hoch sind und mit diesen Brückenköpfen wird jetzt die arme Lucia zugemauert.
Jetzt haben wir dich aber in deiner Frage
unterbrochen. Genau, die Frage kam nämlich noch gar nicht. Ja. Was war das ästhetische Ziel dieser Idee, sie so zuzubauen? Sodass sie sich kaum noch bewegen konnte, dann.
Also, ich glaube, das ist natürlich eine Sache, die bei jedem Zuschauer andere Interpretationen auslöst. Und ich glaube auch, da ist es ganz schwierig, in solchen Fällen auch immer was konkret vorzugeben. Natürlich gab es Ideen in dem Moment, als das in der Inszenierung so entstanden ist, warum wir jetzt gerade Lucia, gespielt von Nicole Schneider, eben in eine Skulptur so einbauen. Ich möchte auch jetzt hier gar keine Interpretation vorgeben, weil das mache ich als Dramaturg am Theater einfach generell ungern, sondern ich gebe immer diesen Spielball gerne weiter zurück. Warum macht Richard, und ich möchte jetzt einfach ganz kurz nochmal die Namen der Schauspieler auch erwähnen, also Richard Gont hat gespielt von Robert Arnold, Lucia, seine Frau, gespielt von Nicole Schneider und Della Mirandola, gespielt von Wladimir Pavic. Warum baut Richard eben seine Frau so in seine Kunst mit ein, in sein Kunstwerk mit ein, dass sie sich eigentlich nicht mehr bewegen kann? Das ist natürlich eine Frage, die, glaube ich, auch... Ja, die einerseits ein Begriff oder ein Zeichen ist, wie sehr Richard in dem Moment von diesem Streben nach dem Preis ergriffen ist, wie sehr ihn das einnimmt, sodass er eben Privates vergisst. Auf der anderen Seite sagt das natürlich auch ein bisschen was über seine Frau aus und wie sie mit diesem Streben nach dem Preis umgeht. Und das jetzt wirklich nur so als Minimalinterpretation in den Raum gestellt und als andere, jeder muss sich das, glaube ich, selber anschauen, jeder muss sich diese Szene selber anschauen und dann seine eigene Interpretation dafür finden.
Also daran sieht man sehr deutlich auch der Unterschied zwischen einem Stück als geschriebenes Stück, Reading Drama, und einem inszenierten Stück, dann was real auf der Bühne ist, Enacted Drama, weil in dem Stück selber gibt es keine Regieanweisung. Sie wird jetzt zugebaut, weil Autoren sollten sowieso nicht so viele Regieanweisungen machen, das mögen auch Regisseure gar nicht, sondern über meine Sprache, die ich dann schreibe, legt der Regisseur quasi noch eine andere Sprache drüber, was auch völlig legitim ist. Also es wird dann quasi das Stück in seiner geschriebenen Form nochmal transzendiert und die Idee ist wahrscheinlich halt auch ja dieses Eingemauertsein, dieses Vereinnahmen des Ehepartners, der da auch quasi immer mehr in diese Falle gerät und da zugemauert, die ganze Beziehung wird zugemauert und leidet natürlich auch unter dieser Obsession mit dem Preis. Und dann kommt noch hinzu, dass am Anfang von dem Stück immer die Rede ist von Richards Gitterskulpturen. Da ist er ja schon sehr berühmt, die Gitterskulptur als Metapher unserer Zeit, oder Vergitterungszeiten. Und dann wird quasi dieses semantische Feld Gitter, Vergitterung dann nochmal auf einer anderen Ebene der Bildersprache der Bühne eben nochmal variiert und wird nochmal mit der Idee der Mauern und des Einmauern und Eingemauertseins weiterentwickelt.
Okay, das ist wahrscheinlich jetzt schon mehr Interpretation geliefert, als ihr Michael erlauben würde.
Nein, überhaupt nicht, weil Joachim ist natürlich zwar der Autor dieses Stücks, aber er hat es ja selber gerade schon gesagt, er hat ein Stück geschrieben, das sehr über die Sprache funktioniert und wenig Regieanweisungen mit sich bringt. Und das war natürlich für Axel und Olivia, also für den Regisseur und die Bühnenbildnerin, eine Herausforderung, eben diese Sprache auch in einen Raum zu bringen und einen Raum damit zu füllen. Und natürlich ist Joachim zwar der Autor, aber er ist natürlich auf der anderen Seite auch ein Zuschauer. Und insofern gestatte ich natürlich als Dramaturg auch Joachim als Autor seine eigene Interpretation. Also habe ich gar nichts dagegen.
Genau, also schon beim Schreiben hat man ja ganz klare Vorstellungen. sonst kann man das ja gar nicht schreiben. Und in dieser Szene, wo er diese riesen Brückenköpfe macht, hatte ich als Bild im Kopf, dass der mit so Flaschenzügen operiert und versucht, da riesige Teile nach oben zu liften, und dann fallen dann die Teile wieder auf seinen Fuß. Also es sind quasi, beim Schreiben hatte ich andere Bilder als dann die Inszenierung Bilder evoziert beim Publikum. Aber genau dieses Verändern von Bildern ist auch sehr reizvoll, auch für den Autor selber, weil er lernt dann auch über sich selber was. Ist fast wie eine Art Psychotherapie, dass Dinge, die unbewusst sind, werden plötzlich bewusst, oder Dinge, die bislang bewusst waren, werden vielleicht entlarvt als eine Form von falschem Bewusstsein oder von falscher Aufmerksamkeit, und auch der Autor bekommt dann einen neuen Blick auf sein eigenes Stück und erkennt Dinge in der Inszenierung, die er so als Writer, der nur schreibt und am Schreibtisch sitzt, so nicht bekommen würde. Also insofern ist eine Inszenierung immer auch für den Autor eine Überraschung und Bereicherung.
Also gerade weil du die Brückenköpfe erwähnt hast, das finde ich auch ganz spannend, dass eben, weil ich glaube, das ist so ein Bild, das löst bei jedem Zuschauer, bei jedem, auch nur beim Hören, etwas ganz anderes aus. Was stellt man sich unter diesen Brückenköpfen vor und wie könnten die aussehen? Und da hat, glaube ich, jeder auch ein ganz anderes Bild, ein ganz anderer Kunstbegriff wahrscheinlich auch im Hintergrund. Der eine würde es eher abstrakt sehen, der andere würde es eher konkreter sehen. Und das finde ich eigentlich auch ganz spannend, dass es eben dann in der Inszenierung bei uns eben nicht gezeigt wird, dass da eben keine Werkstatt ist, wo gerade Brückenköpfe hergestellt werden, sondern dass eben die Brückenköpfe wiederum nur ein Bild bleiben, dass jeder für sich selbst ausfüllen muss und ausfüllen kann.
Ja, weil Mirandola hält ja auch wiederholt Vorträge, und gerade dieser Satz, kann denn das Kunst sein? Und man sieht nur die Hand von Mirandola und ein unsichtbares Kunstwerk, und dann schaut er eben mit so völlig fanatischen Augen auf dieses Kunstwerk, ja. Aber man sieht es natürlich nicht, es ist völlig offen. Also man nennt das in der Literaturtheorie dann eine völlige semantische Offenheit, jeder muss seinen eigenen Text oder seine eigenen Bilder da reinschreiben. Was ich vielleicht noch unbedingt betonen möchte, ist, dass die Schauspieler ganz großartig sind, ja, weil sowas kann auch total misslingen. So ein Stück, besonders meine Stücke, können sehr, sehr misslingen. Und wenn man da aber hervorragende Schauspieler hat, ich sage das tatsächlich, dass das eines der besten Schauspieler sind, die es überhaupt in ganz Deutschland gibt. Man muss lange nach solchen tollen Schauspielern wie Robert Arnold und Nicole Schneider, weil ich habe ja schon sehr viel mit denen zusammengearbeitet, und sie haben immer jedes Mal ganz, ganz hervorragend gespielt. Und natürlich auch der Gast aus Hamburg, Wladimir, hat ganz, ganz toll.
Wer ist das?
Wladimir
Pavic, ist ein Gastschauspieler, das heißt, er ist nicht fest bei uns im Ensemble, lebt in Hamburg. Axel Krause, der Intendant vom Zimmertheater, kennt den Wladimir schon relativ lange. Die haben allerdings noch nie zusammen gearbeitet, und es war ein großer Wunsch von Axel, mal mit Wladimir zu arbeiten. Und nachdem wir für dieses Stück einfach einen Gast gesucht haben und Wladimir Zeit und Lust hatte, auch mal nach Tübingen zu kommen und mit Axel zu arbeiten, haben wir ihn nach Tübingen geholt. Und ich finde auch, er ist eine schöne Ergänzung zu unserem zwei festen Ensemblemitgliedern, Nicole Schneider, Robert Arnold, ist Wladimir Pavic eine wirklich tolle Ergänzung. Und danke, Joachim, für dieses Kompliment, das du da dem Zimmertheater gerade gemacht hast. Vielen Dank.
Ja, aber es ist wirklich keine leere Schmeichelei, sondern ich habe ja Erfahrung auch mit vielen anderen Inszenierungen außerhalb von Tübingen, mit anderen Schauspielern. Und es ist wirklich ein ganz großes Privileg, dass eine Stadt wie Tübingen so tolle Schauspieler vor Ort haben. Weil ich habe auch schon mit Monika Bleibtreu Projekte gemacht, mit Dietmar Müssen und so weiter. Und das sind alles hervorragende Schauspieler. Aber eine Nicole Schneider muss ich überhaupt nicht hinter Monika Bleibtreu verstecken. Natürlich sind es ganz unterschiedliche Schauspieler, die einen unterschiedlichen Stil haben. Aber von dieser Wucht, also besonders am Ende meiner Stücke, geben beide, Robert und Nicole, dem nochmal so eine Wucht, was ich schreibe. Also jetzt nicht nur bei Biel am See, sondern auch bei Professor Lier und anderen Stücken, dass das dann immer fulminant ist, dass ich dann selber ganz, ganz gebannt bin. Und was immer mit solchen Stücken oder Inszenierungen passiert, es hat sich schon allein deswegen gelohnt für mich als Autor, weil die Schauspieler so großartig sind.
Ja. Das kann ich unterstreichen und möchte ich nicht verraten im Detail, aber es gibt gegen Ende eine Wahnsinnsszene mit Professor Mirandola nochmal, die wirklich grandios ist. Ja.
Ja. Loben die Worte zum Schluss. Wir sind jetzt gleich am Ende der zweiten Stunde angelangt. Vielleicht gehen wir noch kurz einen kleinen Ausblick. Ihr habt eine Hörspielproduktion mit dem SWR gemacht. Die gibt es, glaube ich, am 1. Februar zu sehen bzw. zu hören auch dann. Was war das genau, die Sendung?
Das heißt, die Sendung, und diese Sendung wird eigentlich erst Mitte Februar ausgestrahlt. Und bevor der offiziellen Ausstrahlung im SWR gibt es ein sogenanntes Pre-Listening. Man kann also das Hörspiel hören im Theater, ohne irgendwas auf der Bühne zu sehen. Aber die Schauspieler des Hörspiels, also Renate Winkler, eine Schauspielerin aus Tübingen, sind dann da. Und ich werde als Autor da sein. Und das Vorteil dieses Hörspiels ist, es dauert nur 40 Minuten und es geht ganz schnell und danach ist das Buffet eröffnet und kann nur herzlich einladen dazu.
Ja. Und es gab auch der Eintritt ist frei für die Sendung, also am 1. Februar 19 Uhr, Eintritt frei, die Sendung, ein Hörspiel von Joachim Zelter in Anwesenheit der Schauspieler. Es wird danach natürlich eine Art Publikumsgespräch geben, wo eben die Schauspieler vorgestellt werden, wo die Regisseurin und der Autor ein bisschen was zu diesem Hörspiel erzählen werden. Und ja, dazu braucht man keine Karten, sondern kann einfach kommen. Und vielleicht ganz zum Schluss noch der Hinweis auf die nächsten Biel am See-Vorstellungen. Die sind nämlich schon diese Woche am Donnerstag, Freitag und Samstag. Und es gibt für alle Vorstellungen noch Karten.